Bevor wir in die Folge starten, ganz kurz zu mir. Mein Name ist Martin Reichezähler. Ich arbeite seit ganz vielen Jahren in Rechts- und Compliance-Funktionen und begleite Unternehmen schon seit Jahren dabei, genau diese Themen im Alltag zum Laufen zu bringen. Und wenn ich eines dabei gelernt habe, dann das: Compliance scheitert selten am Wissen oder an der Regel. Compliance scheitert fast immer an der Umsetzung und an ihrer fehlenden Wirkung. Und genau aus dieser Erfahrung heraus haben wir Loop als Compliance Software Suite entwickelt. Eine Lösung, die bereits mehr als 200 führenden Unternehmen und Behörden hilft, Compliance wirklich zu steuern. Es ist eine Lösung aus der Praxis für die Praxis. Weitere Informationen zu Loop gibt's unter www.loop.at und natürlich in den Shownotes. Aber jetzt genug von mir und von Loop, rein in die neue Folge von Code of C. Das Wichtigste in der Compliance ist ja nicht die Perfektion. Für mich ist ja das Wichtigste in der Compliance die Wirksamkeit. Und wer denkt, dass man wirksam ist durch Richtlinien, ja, und da ist es völlig egal, ob das jetzt eine Papierrichtlinie ist oder ob es ein PDF ist, der oder die irrt meines Erachtens, weil die Wirksamkeit erreichen wir durch effektive, effiziente Prozesse.
Wenn ich ein ordentliches Tooling habe, dann ist der Fragebogen im Tool, der wandert zurück in das Tool. Ich kann direkt aus den Fragebögen raus Risiken anlegen. Ich kann direkt mit den Risiken verknüpft Maßnahmen anlegen. Das hat natürlich eine ganz andere Arbeitsqualität, als wenn ich das eben über mehrere Medienbrüche, auch wenn alles digital wirkt, hinweg mache.
Herzlich willkommen zu einem neuen Compliance Bootcamp von Code of C, dem True Compliance Podcast von Loop. Hier sprechen wir über Compliance aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Martin Reichezähler, ich bin Compliance Officer, ich bin Mitgründer von Loop und für die nächsten Minuten Ihr Gastgeber. Wir haben heute wieder ein Compliance Bootcamp, das heißt eine Folge, in der wir direkt Impulse aus unserer eigenen Praxis präsentieren. Das mache ich in der Regel alleine, beziehungsweise mache ich das auch in Kooperation mit Dico. Heute ist es weder eine Solo-Folge, noch ist es eine Dico-Folge. Heute ist es eine Gesprächsfolge. Und wir sprechen heute über ein Thema, das vermutlich viele Unternehmen, insbesondere, glaube ich, Kolleginnen und Kollegen kennen, aber nur sehr wenige sprechen tatsächlich ehrlich drüber, weil viele glauben, sie hätten ein funktionierendes Compliance-Management-System. Und in Wahrheit haben wir nur Richtlinien, wir haben Excel-Listen, wir haben SharePoint-Strukturen, die Abwicklung in E-Mail-Verläufen, Einzelpersonen als Wissensspeicher und in Wahrheit einen Haufen manueller Prozesse. Und da kann ich gleich sagen, das Problem ist natürlich nicht, dass die Unternehmen nichts tun im Bereich Compliance, also das will ich damit nicht sagen. Das Problem ist nur, dass viele Compliance-Management-Systeme tatsächlich einen Tod sterben, und zwar den Tod durch Papier. Und darum spreche ich heute mit einem ganz besonderen Gast über ein Praxisthema, nämlich die Digitalisierung von Compliance-Prozessen. Quasi, wir sprechen über das digitale Compliance-Office. Und für das habe ich einen besonderen Gast, ich habe es schon gesagt, den lieben Matthias Steinbauer, nicht nur mein Freund, sondern auch mein Geschäftspartner bei Loop, eigentlich das technische Hirn hinter unserer Software. Lieber Matthias, herzlich willkommen, schön, dass du wieder, nämlich zum dritten Mal, bei uns bist.
Ja, ich sage danke für die Einladung, ich freue mich auf das Thema und ich kann nur sagen, ich glaube, das digitale Compliance-Office ist gekommen, um zu bleiben.
Hervorragend, hervorragend. Und es ist ein Praxisthema. Wir haben nämlich gerade, wann war das, vor ein paar Wochen waren wir gemeinsam, du in deiner Rolle als CTO von Loop und ich in meiner Rolle als Compliance Officer eines international agierenden Unternehmens, waren wir in Nürnberg beim DICO Mittelstandstag und haben uns austauscht mit Kolleginnen und Kollegen im Mittelstand. Und wir sind drauf gekommen, dass zum einen eine große, sagen wir so, eine große, nicht Angst, aber durchaus ein bisschen Demut vor Budget besteht und auch nur nicht ganz klar ist, was kann man denn alles digitalisieren, macht es Sinn? Und auf jeden Fall haben wir gelernt in den Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen, dass viele Prozesse nun manuell sind und man sie tatsächlich mit E-Mail und sonstigen aushilft. So, wir haben ja in den, sagen wir, in den Podcast-Folgen, ja, haben wir ja immer wiederkehrende Elemente. Wir haben in den Interviewfolgen haben wir immer einen Mutmacher. Das heißt, ich frage meine Gäste immer, was sie trinken möchten. In der Regel gibt's in den Bootcamp-Folgen statt dem Mutmacher immer eine Empfehlungsrunde. In dem Fall hast du heute aber einfach die Regel gebrochen und hast einen Mutmacher mitgenommen. Wir trinken heute als Mutmacher in einem Bootcamp
Club Mate. Und es ist auch leicht erklärbar. Es kommt der Compliance-Nerd mit einem Technologie-Nerd zusammen und es gibt kaum ein nerdigeres Getränk als ein Club Mate. Und das probieren wir heute mal. Schauen wir mal, wie es dir schmeckt.
Gar nicht. Also, das muss ich an dieser Stelle tatsächlich schon sagen. Also ich kenne es nicht. Ich habe es probiert. Es schmeckt mir nicht. Es schmeckt nämlich genau noch gar nichts. So, aber bevor wir beide jetzt, lieber Matthias, in das heutige Bootcamp-Motto, nämlich digitale Compliance im KI-Zeitalter, Wirksamkeit statt Tod durch Papier einsteigen, gibt es ja immer noch in den Bootcamp-Folgen unsere Code of C-Empfehlungsrunde. In den Bootcamp-Folgen gibt es ja statt dem Check-in und statt dem Mutmacher immer eine persönliche Empfehlung von mir. Und meine heutige Empfehlung, die betrifft den Compliance Solutions Day von LexisNexis Österreich. Das ist eine relativ bunte Veranstaltung zum Thema Compliance. Die findet statt in Wien am 24. September im Schloss Schönbrunn. Es werden viele bekannte Gesichter aus der Compliance-Bubble dort sein. Wir waren letztes Jahr auch dort. Ich habe eine kleine Rolle beim Compliance Solutions Day, nicht als, wie soll ich sagen, nicht als Host von Code of C und auch nicht als Mitgründer und Geschäftsführer von Loop, sondern durch meinen anderen Podcast, den ich mache, nämlich Inhouse Counsel Corner von LexisNexis. Wir werden aber über ein Compliance-Thema sprechen. Lieber Matthias, du wirst auch dort sein, aber in deiner Rolle als CTO von Loop. Es ist eine Veranstaltung, die sehr bunt ist, von den Themen sehr bunt ist, von den Menschen sehr bunt ist. Ein wunderbarer Austausch zwischen Praktikerinnen und Praktikern. Also von meiner Seite eine große Empfehlung für den Compliance Solutions Day. Die Infos zur Veranstaltung, die hinterliegen wir selbstverständlich in den Shownotes. So, lieber Matthias, wir beschäftigen uns ja jetzt schon seit ein paar Jahren, ja, ich würde jetzt einmal sagen seit 2017, 2018 mit der Digitalisierung von Compliance-Prozessen. Ja, das war ja die Geburtsstunde von Loop. Wenn du jetzt heute auf Unternehmen blickst, was überrascht dich immer nur am meisten, wenn es um die Frage geht oder um das Thema der Digitalisierung von Compliance-Prozessen geht?
Ja, das Überraschende ist, dass aus meiner Sicht eigentlich, obwohl man digitalisiert, noch viel Papier unterwegs ist. Man bezeichnet es halt nicht mehr unbedingt als Papier. Es ist manchmal, ich würde das fast bezeichnen als Scheindigitalisierung. Das heißt, man nimmt Prozesse, die früher auf Papier waren, macht daraus ein PDF-Formular und schickt das dann per E-Mail im Kreis. Das ist das, was man dann an mancher Stelle schon Digitalisierung nennt. Das heißt, Dokumente werden halt, statt dass sie physisch ausgedruckt werden, auf digitalen Ablageorten gespeichert. Man arbeitet halt mit Word, Excel, PDFs auf SharePoint und hat das Gefühl, der Prozess wäre schon digital, aber an sich ist er noch immer schleppend und man muss sich auch vorstellen, für die Nutzerinnen ist das teilweise auch anstrengend. Also wenn jetzt nicht technisch besonders affin ist, ist das Ausfüllen von einem PDF-Dokument nicht unbedingt viel einfacher, als wenn ich ein Dokumentausdruck manuell ausfülle und dann wieder einscanne. Das heißt, das überrascht mich teilweise schon noch, dass man da auch in der heutigen Zeit sozusagen noch bei manchen Prozessen sehr, sehr hinterherhängt, obwohl sie zu einem gewissen Grad natürlich digital sind.
Mhm. Aber das heißt, PDF ist in Wahrheit auch tot durch Papier.
Ich würde das in die gleiche Kategorie einsortieren. Du hast den gleichen Effekt wie auf Papier. Der Prozess ist so sperrig, dass man denkt, boah, jetzt muss ich da wieder ein Formular ausfüllen. Das ist ja eigentlich genau der Effekt, den ich bei Papier auch gehabt habe. Na, ich stelle irgendeinen Antrag, muss jetzt da Papier ausfüllen. Jetzt muss ich halt ein PDF ausfüllen, muss es dann irgendwo hinschicken. Ja, ich bin der Meinung, das geht besser und wir haben es ja auch schon bewiesen an der einen oder anderen Stelle, dass es besser geht.
Aber jetzt tatsächlich muss ich sagen, in sehr vielen Köpfen ist es ja so, dass wenn ich weg bin vom haptischen Papier und mich hin bewege zu einem PDF, dass das ja schon als Digitalisierung verstanden wird, muss ich dann trotzdem digitalisieren, der Digitalisierung wegen, also wenn ich sage, das ist wie tot durch Papier, machen wir es lieber anders? Muss ich das dann anders machen, wenn das PDF auch ausreicht?
Die Frage des Ausreichens ist natürlich da spannend. Ne? Man muss sich natürlich anschauen, wie häufig wird denn ein Prozess durchlaufen. Wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ich muss einmal im Jahr von der Top-Führung irgendein Dokument einholen. Naja, das werde ich wahrscheinlich auf ein PDF-Formular noch ganz gut zusammenbringen. Da wird sich dieser Digitalisierungseffekt ja nicht einstellen. Aber ich werde andere Prozesse haben, wo halt einfach sehr viele Personen in der Organisation betroffen sind. Wenn ich jetzt wirklich sage, Genehmigungsprozesse, Freigabeprozesse. Bei unseren Kunden ist der Klassiker so eine Geschenkannahme oder Geschenkfreigabetool. Das kann ja potenziell jeden in der Organisation treffen, wo ich viele Hunderte, vielleicht Tausende Anträge bekomme. Dort habe ich natürlich einen ganz anderen Hebel, wenn ich das digitalisiere. Und nämlich nicht nur für das Compliance-Team, man muss ja dann auch diese Umwegkosten mit in Betracht ziehen, dass es für die Nutzerinnen möglichst einfach sein soll. Mhm. Und ich sehe dann schon eine große Gefahr, wenn sozusagen der Prozess nur teil- oder scheindigitalisiert ist, dass er halt vielleicht so mühsam ist, dass man an der einen oder anderen Stelle sagt, naja, das Weihnachtsgeschenk, das ich da gekriegt habe, das melde ich jetzt mal nicht, weil das PDF ausfüllen ist anstrengend, es schaut sich dann eh keiner an, ich kriege auch keine Rückmeldung, ich habe keinen Überblick über das, was ich das ja schon so gemeldet habe, mache ich es halt einfach nicht, weil jemand anderer kann den Überblick eigentlich auch nicht haben. Das ist so also ein bisschen die Gefahr, die dann mitschwingt bei solchen Prozessen.
Mhm. Und was mir so gut gefällt bei dem, was du sagst, du sprichst die ganze Zeit von Prozessen. Und wer diesen Podcast kennt und wer mich kennt, der weiß, dass mir das Wichtigste in der Compliance ist ja nicht die Perfektion. Für mich ist ja das Wichtigste in der Compliance die Wirksamkeit. Und wer denkt, dass man wirksam ist durch Richtlinien, ja, und da ist es völlig egal, ob das jetzt eine Papierrichtlinie ist oder ob es ein PDF ist, der oder die irrt meines Erachtens, weil die Wirksamkeit erreichen wir durch effektive, effiziente Prozesse, also indem wir das Umfeld, also das Environment der Zielgruppen auch verändern, beziehungsweise die Kolleginnen und Kollegen durch einen vordefinierten Prozess auch durchleiten, dass Fehlverhalten gar nicht möglich ist eigentlich. So, und jetzt hast du davon gesprochen, dass gerade bei diesen Scheindigitalisierungen dann meistens der Prozess, von dem du sprichst, an dieser Stelle stoppt, weil dann die Rückkoppelung nicht funktioniert. Also dieser zum einen die Rückkommunikation im Sinne von, was passiert denn da? Es fehlt dann, wenn das nicht passiert, fehlt dann meistens auch die entsprechende Dokumentation und auch die Transparenz des Prozesses. Wenn ich die Transparenz nicht habe, dann habe ich ja kein Verständnis für den Prozess. Und dann fehlt mir aber auch in irgendeiner Form ein Kontrollelement. Also wenn das aufhört beim PDF und das PDF als Digitalisierung alleine stehen bleibt, ja, dann habe ich in Wahrheit keinen Prozess. Genau. Ja. Und darum gefällt mir das, dass du von Prozessen sprichst, weil ich bin der Meinung, dass wir insbesondere bei der Digitalisierung, dadurch, dass sie uns in den Prozessen hilft, eigentlich den größten Hebel haben. Ich bin kein Freund davon, dass wir digitalisieren nur der Digitalisierung wegen. Das ist auch, darum habe ich jetzt da ein bisschen dagegen gehalten bei dem Punkt, was ist, wenn man ja jetzt quasi mit dem PDF das Auslangen findet. Da muss ich nicht was digitalisieren, was eh gut genug ist. Aber es wird irgendwann einmal der Zeitpunkt kommen, möglicherweise, wo man damit nicht mehr erfolgreich sein wird. Und da sollte man sich dann tatsächlich die Gedanken darüber machen, ob nicht ein Tool besser ist. Und das bringt mich vielleicht auch schon zur nächsten Frage. Warum scheitern denn so Digitalisierungsvorhaben im Compliance-Bereich so oft schon am Anfang? Du sprichst von Effekten, von Digitalisierungseffekten, die stellen sich ja erst im Nachhinein ein, aber warum scheitern so viele Digitalisierungsprojekte schon am Anfang?
Ja, bei so vielen ist natürlich aus meiner Perspektive, muss man immer ein bisschen aufpassen, dass ich es politisch korrekt formuliere, weil in alle Unternehmen sehe ich natürlich auch nicht rein. Wir sehen ja nur dort rein, wo Kunden auf uns zukommen und wir das mitgestalten dürfen. Was wir aber schon beobachten können, ist, dass es immens wichtig ist, dass man bei der Planung des Prozesses die relevanten Stakeholder an den Tisch holt. Man darf nicht glauben, dass Compliance sozusagen eine isolierte Bubble im Unternehmen ist und die Compliance-Abteilung kann das ja schon alleine machen. Ich habe es als Beispiel so im Hinterkopf, wenn jetzt zum Beispiel ein Freigabeprozess für, sagen wir mal, überlegen wir uns Sponsorings anschaut in einem Unternehmen, dann ja, kann man das in einer Richtlinie mal schön aufschreiben, das eine, das wäre aber dann eh das tot durch Papier. Aber die Person, die sozusagen als Sponsoring anfragt, die möchte in diesem Prozess transparent reinschauen, weil der hat irgendwo einen externen Stakeholder, wo er sagt, ich bin mit dir in Verhandlung darüber, ob wir das Sponsoring jetzt machen. Und dann haben wir aber auch einige interne Stakeholder, die in diesem Prozess involviert sind. Da wäre vielleicht, weiß ich nicht, eine Marketingabteilung mitbeteiligt, die ja auch drauf schauen möchte und sagt, ist das jetzt der Sponsoring, das überhaupt Sinn macht für unser Unternehmen? Haben wir da überhaupt die Außenwirkung, die wir erreichen wollen? Ne? Mhm. Und das heißt, wir landen eigentlich wieder beim Thema Prozesse und wir beobachten eben dort, wo unsere Kunden da sehr geschickt sind, dass sie die Menschen im Unternehmen mit an den Tisch holen, den Prozess auszugestalten. Dort sind wir dann sehr flott mit der Umsetzung oder tun wir einfach im Prinzip einen guten Prozess digital ausgestalten. Und dann gibt es natürlich andere Situationen, wo wir unseren Kunden ein bisschen drüber helfen müssen über diesen Schritt, wo wir dann sozusagen in diese Rolle reinschlüpfen und sagen, ja, jetzt bräuchte man bitte einen IT-Ansprechpartner und wir bräuchten dort einen Ansprechpartner, dass wir sozusagen diese Prozesse ausgestalten können.
Du hast jetzt von einem guten Prozess gesprochen, weil das ist die Erfahrung, die ich aus den Gesprächen gewinne mit Kolleginnen und Kollegen. Und das ist jetzt, ich meine, da erzähle ich jetzt tatsächlich ja nichts Neues. Ja. Also wenn man einen, und in diesem Podcast darf ich das sagen, ist ja mein Podcast oder unser Podcast, wenn ich einen Scheißprozess digitalisiere, bleibt ein Scheißprozess auch ein digitaler Scheißprozess.
Aber dann ist er schnell.
Dann ist der Scheißprozess schnell, genau. Ja, das ist richtig. Also darum ist dieser Hinweis, dass es ein guter Prozess sein muss, ja, der ist, glaube ich, gerade für die Digitalisierung so relevant, weil eins muss man schon sagen, diese Zeit, die man investiert in die Ausgestaltung der Prozesse, und du hast gerade gesagt Stakeholder, ja, also eine Stakeholder-Analyse für die Prozessanalyse, ja, ist relevant, weil dann kann ich gemeinsam mit den Stakeholdern den Prozess gestalten und wenn ich dann erkenne, da kann ich den Prozess effizienter gestalten, effektiver gestalten, ich kann mit Schnittstellen arbeiten, ich kann XY machen, ja, und habe am Ende einen gemeinsam erarbeiteten Prozess, der funktioniert, weil er das Commitment hat von der Organisation, ja. Und der ist dann auch noch digital mit dem Vorteil, dass er transparent ist, dass er schnell ist, dass er Risiken minimiert, weil ich zum Beispiel gar nicht auskann, weil mich das System auch durchleitet durch einen Prozess und ich eigentlich gar keinen Exit habe, wenn da kein Exit vorgesehen ist, dass ich auch Kontrollinstanzen drinnen habe in einem Prozess, dann habe ich eigentlich genau das Richtige gewonnen mit einer Digitalisierung. Nur mal, also die Investition, diese Zeit nehmen, um sich einen Prozess auch durchzudenken mit den Stakeholdern, das ist absolut relevant. Ja, das kann ich aus der Praxis auch bestätigen, das kann ich jetzt auch mit dir bestätigen, weil wir das in sehr vielen gemeinsamen Projekten auch erledigen. Also das ist definitiv keine verlorene Zeit. Und das ist aber wahrscheinlich auch die größte Gefahr am Anfang und daran scheitern viele, dass sie bei der Digitalisierung sofort denken, ich kaufe mir ein Tool,
ja,
das wird es mir schon richten. Nur die Hausaufgaben, die muss ich schon tatsächlich vorher machen. Und darum ist vielleicht, und das an dieser Stelle ein Shoutout, Compliance-Prozesse digitalisieren, das können viele Unternehmen. Ja, das ist jetzt nur keine Raketenwissenschaft. Aber Compliance-Prozesse, digitale Compliance-Prozesse, Software mit echter Praxiserfahrung verbinden, ja, das können nicht sehr viele. Und darum bitte bei der Auswahl der Partnerinnen und Partner schon darauf achten, ob der Softwareanbieter tatsächlich was versteht von dem, was wir in der Compliance machen.
Ganz genau, also du sprichst mir da aus dem Herzen. Ich wollte jetzt nochmal unterstreichen, du hast das angesprochen, die Stakeholder ins Boot holen, weil man sie dann für den Prozess auch sofort an Bord hat. Ne? Das heißt, man hat dann viel weniger Friktion hinterher. Und ich wollte jetzt eigentlich auch nur einen positiven Take mitnehmen. Aber man muss jetzt, nur wenn wir sagen, die Prozesse müssen sauber sein, muss man aber auch keine Angst haben, davor dieses Thema anzugehen. Also erstens kann man es selber machen, wenn man die Ressourcen hat. Es gibt genug Beratungspartner, die da sehr gut aufgestellt sind, sowas in die Wege zu leiten. Und auch wir im Haus haben entsprechendes Know-how und Erfahrung, dass man sehr, sehr viele Prozesse schon super digitalisieren kann. Mhm.
Jetzt reden wir generell von der Digitalisierung von Compliance-Prozessen und jetzt Menschen, also Kolleginnen und Kollegen, die jetzt mit Digitalisierung noch keine Erfahrung haben oder die am Anfang stehen, eine Digitalisierungsstrategie für die Compliance-Organisation auch zu schreiben bzw. zu erarbeiten. Die stehen jetzt vor einem großen, wie soll ich sagen, Themenblock. Das heißt Digitalisierung von Compliance. Mhm. Vielleicht sollte man die Kolleginnen und Kollegen ein bisschen an die Hand nehmen und vielleicht auch durchführend durch den Compliance-Management-System-Kreislauf, den ja wir auch in dem Podcast immer wieder zeichnen. Welche Prozesse innerhalb von so einem CMS, ja, würdest denn du meinen, eignen sich denn besonders gut für eine Digitalisierung?
Ja, ist natürlich
ein bisschen aufgelegt jetzt
vielleicht. Ist eine super Frage für mich. Also ich würde jetzt einmal sagen, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich anfangen mit Integritätsprüfungen, also alles das, was irgendwie Freigaben braucht, überall dort, wo ich vielleicht statt zwei Augen ein Augenpaar haben wollen würde. Ich würde dort ansetzen, wo ich irgendwo ein Risikomanagement aufbauen möchte. Ja, das ist was, wenn ich Risikomanagement im Excel mache und dann verschwindet das in der Schublade, ist das noch kein Risikomanagement. Was manche vielleicht überrascht, ist dann Richtlinien kann man auch sehr, sehr gut in digitale Prozesse fassen. Man hat ja dort ja das Thema, dass man die Richtlinie schreibt und man muss sich dann überlegen, wie man sie in die Organisation bekommt und wie man auch das Feedback zurückkriegt, zu kontrollieren. Wer hat es denn gelesen? Mhm. Und dann ist eigentlich die ganz, ganz große Kante in den Richtlinien das, dass man die Inhalte der Richtlinien ja sehr, sehr gut digitalisieren kann, teilweise entweder in einem Tool oder durch Medienänderung, dass man einfach sagt, okay, manche Teile einer Richtlinie sind in einem Video oder man macht ein kleines, wir nennen das ein Microlearning, also kleine Microlearning-Nuggets, die im Prinzip irgendwo in der Organisation immer wieder auftauchen als Anker mit, aha, da gibt es Compliance-Themen. Der Klassiker bei uns natürlich seit Jahren, Hinweisgeberkanäle lassen sich super digitalisieren. Also ich glaube, das wissen wir schon seit ein paar Jahren, dass man den Briefkasten für Hinweisgebersysteme, dass der komplett outdated ist. Und unter diesem ganzen Thema kann man eigentlich dann zusammenfassen, auch ein Maßnahmenmanagement lässt sich super digitalisieren, ne? Dass ich irgendwo aufzeichnen, welche Maßnahmen zu welchen Bereichen haben wir denn schon getroffen und diese auch nachhalten. Und eigentlich muss man stoppen, man kann quasi alles digitalisieren. Ich würde auch immer gerne alles digitalisieren. Wir haben auch nur sieben andere Prozesse digitalisiert, aber es wäre ein Monolog, wenn ich jetzt so weitermachen würde.
Danke dafür. Ja, in Wahrheit, du sprichst mir da ja aus der Seele und ich kenne ja aus meiner eigenen Erfahrung, wir arbeiten ja auch digitalisiert. An dieser Stelle, es wird keine Überraschung sein, dass wir natürlich mit Loop arbeiten, aber es ist für uns wirklich eine Erleichterung für die Compliance-Organisation, dass wir unser Risk Assessment, unser Risikomanagement digitalisiert haben, nämlich auch im Prozess. Und das beginnt nicht, dass wir unsere Risiken da eintragen und dann da drinnen verwalten, sondern auch bei der Erstellung von Fragebögen, bei der Erstellung von Themen, also den Rahmen festlegen bei einem Risk Assessment, Teilnehmerinnen und Teilnehmer für ein Risk Assessment auswählen und im System hinterlegen. Wir haben tatsächlich die Erhebung der Risiken, die Identifikation, wir haben sofort das Scoring und die Bewertung und natürlich, du hast das jetzt zum Schluss nämlich nur gesagt, das Maßnahmenmanagement. Ja, Maßnahmenmanagement im Sinne auch der Konsequenz, wenn wir irgendwo Risiken identifizieren und da sind wir ja wieder im Kreislauf des CMS, dass sie auch diese Dinge gut digitalisieren lassen, weil wir ja die Maßnahmen nicht nur als ich dokumentiere eine Maßnahme, sondern ich digitalisiere den Prozess, was mit Maßnahmen passiert. Ja, und da sind auch Kontrollinstanzen drinnen und da sind Arbeitspakete drinnen, da sind Zuweisungen drinnen von Verantwortlichkeiten, da sind drinnen, in welchem Status befindet sich denn eine Maßnahme, ist sie identifiziert, ist sie in Umsetzung, ist sie implementiert. Das heißt, ich habe in Wahrheit auch immer den Informations- und Dokumentationscharakter, den Transparenzcharakter und den Kontrollcharakter. Also das ist was, mit dem haben wir einen enormen Effizienzgewinn. Was das Risikomanagement betrifft, tatsächlich Integrity Check, du hast das gesagt, also nicht nur, hast jetzt vorhin gesprochen von Sponsoring, ja, also bei uns ist es Spenden, Sponsoring, Geschenke, Einladungen, es kommen in Interessenskonflikte, es kommen Nebenbeschäftigungen, es werden persönliche Beziehungen irgendwann einmal bei uns auch aufschlagen. Da bin ich gerade im Austausch bei uns mit People and Culture, also mit der Personalabteilung, weil das natürlich auch ein gewisses Risiko ist, weil wir da auch Themen von Interessenskonflikten und Machtgefälle haben und Machtthemen haben, die man möglicherweise beobachten sollte. Das geht ja so weit, dass wir sogar überlegen, die zustimmungspflichtigen Geschäfte von, sei es jetzt Aufsichtsrat oder sei es jetzt Geschäftsführung, in diese Freigabeprozesse einarbeiten, weil wir merken, dass wir unterschiedliche Medien verwenden. Ja. Und das ist was, das sind Compliance-Themen.
Das ist genau der Punkt, also das unterschiedliche Medien. Und du hast jetzt einen Teil schon gut angesprochen. Du hast gesagt, ihr tut Risiken über Fragebögen in Risiken überführen. Allein ich dort schon habe ich, wenn ich es jetzt nicht digital in einem Tool mache, habe ich einen Medienbruch. Ne? Weil ich schicke einen Fragebogen als Excel raus, kriege den zurück, muss das ausarbeiten, muss das in eine andere Systematik überführen. Wenn ich ein ordentliches Tooling habe, dann ist der Fragebogen im Tool, der wandert zurück in das Tool. Ich kann direkt aus den Fragebögen raus Risiken anlegen. Ich kann direkt mit den Risiken verknüpft Maßnahmen anlegen. Das hat natürlich eine ganz andere Arbeitsqualität, als wenn ich das eben über mehrere Medienbrüche, auch wenn alles digital wirkt, hinweg mache.
Jetzt hast du auch vorhin vom Whistleblowing gesprochen. Auch bei uns ist das Whistleblowing natürlich auch digitalisiert. Jetzt ist es aber so, dass ich gerade im Austausch mit vielen Kolleginnen und Kollegen auch feststelle, dass sie natürlich ein Hinweisgebersystem haben. Also warum? Weil es natürlich die gesetzliche Verpflichtung gibt dazu. So, jetzt haben wir aber von anderen Prozessen gesprochen, die man digitalisieren kann in einem CMS und die die Gefahr besteht ja dann schon, wenn ich mir ein System aussuche, dass ich dann für jeden einzelnen Prozess ein eigenes Tool nehme. Ja, also ist das eine Realität, die du jetzt zum Beispiel auch im Austausch mit anderen Kolleginnen oder mit Unternehmen erkennst, oder ist das nur was, was tatsächlich ich in den Gesprächen feststelle?
Ja, also natürlich, also wir haben natürlich auch einige Kunden, die dann eventuell auch nur ein Tool von uns gekauft haben. Das sehen wir durchaus. Unser Ansatz ist natürlich schon, dass wir schauen, dass wir da möglichst plattformoffen sind und uns auch dann in die Landschaft möglichst gut integrieren, damit es zumindest für die Nutzerinnen so ist, dass das so wirkt, wie wenn Compliance aus einem Guss kommt. Ne? In einer perfekten Welt, ich meine, das wünschen wir als Unternehmer und das wünschen wir für die Compliance-Teams, ist alles in einer Plattform drinnen. Ich habe schon eine These, warum das so ist, dass manchmal so Tool-Zoos quasi entstehen. Meine These dazu ist, und das kann ja aus unserer Historie auch ein bisschen ableiten, ist, dass sich so einzelne Prozesse lassen sich ja sehr gut erklären. Also jetzt, wenn ich wieder das Whistleblowing aufgreife, das machen wir also auch aus unserer Historie am längsten schon. Da haben wir einen Prozess, den können wir innerhalb von 30 Minuten super erklären, und anderen Anbietern geht es mit anderen Prozessen natürlich ähnlich. Ne? Die sind spezialisiert, weiß ich nicht, auf Know Your Customer, die haben natürlich eine perfekte Demo genau auf dieses Produkt hingeschnitten. Das heißt, das ist sicherlich keine Ausnahme, dass es diesen Tool-Zoo gibt. Meine Empfehlung wäre trotzdem, dass man diese Dinge dann ineinander fließen lässt, und wir springen dann glaube ich, noch ein bisschen in Richtung künstliche Intelligenz und Auswertbarkeit von solchen Daten, die dann im System drinnen sind. Und da tut man sich natürlich schon sehr viel leichter, wenn man dann keine Brüche zwischen den Systemen hat. Also nur, wenn man jetzt alleine wieder diesen Whistleblowing-Prozess anschaut, und man stellt sich vor, muss man sich ja nicht vorstellen, wir können das ja heute schon, man hat zusätzlich Richtlinien, dann bin ich natürlich im Whistleblowing-Prozess auch viel, viel schneller, wenn man das Whistleblowing-System direkt sagt, bei diesem Case, der gerade eingemeldet worden ist, da verletzt man diese drei Gesetze und übrigens noch die zwei Richtlinien, und das steht auf dem PDF in dieser Seite im fünften Absatz. Kann man natürlich alles manuell machen, keine Frage, aber schneller und zu einem gewissen Grad objektiver, glaube ich, ist es schon, wenn man sie dann da unterstützen lässt und wenn diese Themen ineinander greifen. Ne?
Das ist, danke, dass du das nochmal gesagt hast, weil ich bin kein großer Freund von Silos. Also das bin ich schon als Leiter der Rechtsabteilung nicht. Ja, also da denke ich zum Beispiel, ein Vertrag ist für mich nicht ein Dokument, sondern ein Vertrag ist für mich immer ein Prozess. Ja, weil dann kommt immer diese Frage oder dieser Glaube, für den Vertrag ist die Rechtsabteilung verantwortlich. Mhm. Nein, ist sie nicht. Mhm. Ja, also wir sind Berater und Beraterinnen und wir unterstützen, aber den Vertrag trigger ja nicht ich. Ja, also ich bin ja nicht die Abteilung, die was verkauft. Ich habe ja kein Produkt. Ja, und das Service für Compliance ist nicht, die sind nicht die Compliance Officer verantwortlich. Ja, und dann fangen wir aber plötzlich an, als Compliance unterschiedliche Prozesse auch wieder in Silos zu denken und isoliert zu betrachten und dann doch wieder auf Stakeholder zu verzichten, beziehungsweise die Chancen nicht zu nutzen, die ein integriertes System nämlich bietet, nämlich dass das System auch miteinander spricht und auch quasi die Prozesse ineinander greifen. Ja. Und das ist, glaube ich, der größte Hebel auch für uns in der Compliance, wenn wir die Prozesse integriert betrachten. Das muss ich ja sowieso auch tun, wenn ich jetzt nicht digitalisiert bin, ja, weil dass ich mir natürlich anschaue bei einer Investigation, was steht in den Richtlinien drinnen, oder dass ich mir Gedanken mache, wenn ich irgendwo ein Risiko identifiziere, dass ich dann die Richtlinie draus mache, dass die Richtlinie dann in einen Prozess überführt wird wie Freigaben. Diese Gedanken muss ich mir sowieso machen. Ja, das heißt, die Herausforderung ist es ja dann eigentlich genau dieses integrierte Denken, was wir in der Compliance ja auch tun, dann auch in ein System, in ein Softwaresystem zu übertragen. So, und da scheitern wir dann plötzlich oft. Wir haben genau diese Dinge, dass wir in der Compliance, und das ist völlig irrelevant, ob es jetzt legal ist oder Compliance oder sonst irgendwas, generell Organisationen scheitern ja dann daran, dass sie zwar grundsätzlich integriert denken, aber dann Silo-Lösungen schaffen und dann natürlich einen erhöhten Aufwand haben, diese Silos auch wieder zu verbinden. Ja. Und darum bin ich auch ein großer Freund davon, dass gerade das Compliance-Softwaresystem integriert denkt und die Prozesse verbindet. Und wenn das modular auch noch ist, nämlich so, dass ich nicht gleich alles auf einmal machen muss, sondern ich quasi stückweise auch mein Compliance-Management-System digital aufbauen kann, je nach dem Reifegrad der Organisation, dann ist das eigentlich ein Gewinn. Und das sollte man vielleicht als Hinweis und auch als Shoutout an die Kolleginnen und Kollegen, an die Zuhörerinnen und Zuhörer nur mitgeben, weil jetzt muss man sagen, jetzt reden wir natürlich aus der Sicht E-Praktiker, der Loop verwendet. Du jetzt in deiner Rolle als CTO, der Loop gegründet hat und natürlich auch das technische Hirn hinter Loop ist. Das heißt, das ist in Wahrheit jetzt sehr Loop-lastig. Und an dieser Stelle bitte, es gibt für jedes Unternehmen die richtige Software. Und das muss nicht immer Loop sein. Es wäre natürlich super, wenn es Loop ist, aber es muss nicht immer Loop sein. Also bitte, es gibt für jedes Unternehmen die richtige Lösung. Aber denkt bitte mit, integriert denken. Und das ist vielleicht ein Shoutout und auch eine wirklich große Empfehlung auch von mir und von dir ja, dass man, wenn man sich für eine Software entscheidet, dann bitte schaut euch an, welche Prozesse können denn durch eine Software auch abgebildet werden? Ja, und ist das etwas, was, gibt's da tatsächlich eine Praxiserfahrung dahinter oder ist das jetzt ein Anbieter, der Einzellösungen zukauft und dann versucht zu verbinden, weil da habe ich in Wahrheit auch wieder dasselbe Thema, dass möglicherweise Oberflächen gar nicht zusammenpassen, dass die Prozesse nicht aus einem Guss sind. Ja. Also vielleicht an dieser Stelle wirklich die Empfehlung für Systeme, wo auch die Entwicklung aus einem Guss kommt und wo die Prozesse auch tatsächlich als Gesamtes gedacht werden.
Genau. Ich sehe mich ja auch immer so als ein bisschen Anwenderversteher. Und das ist ja jetzt vielleicht noch eine interessante Perspektive, weil du hast jetzt sehr stark beschrieben aus Sicht des Compliance-Teams, dass die Prozesse eigentlich zusammenhängen. Versetzen wir uns einmal in die Position einer Anwenderin, die heute in eine Richtlinie reinschaut und sagt, aha, Geschenke muss ich melden. So, jetzt habe ich das PDF vor mir und dann steht dort vielleicht im Worst Case, das hoffe ich, dass bei vielen Unternehmen nicht mehr so ist, steht dann als Text drinnen, das musst du im irgendwas Meldesystem melden. Na super, dann kann ich anfangen, dass ich mal auf SharePoint das andere System zusammensuche. Und aus Sicht der Anwenderin ist das ja für mich alles das Compliance-System. Ich muss das ja als Nicht-Expertin ja nicht unterscheiden, dass das eine und das andere System, dass das eine oder das andere Modul ist. Eigentlich aus Anwenderinnen-Sicht ist das ja das Compliance-System. Da finde ich Richtlinien, da finde ich Freigabeprozesse, da finde ich ein Whistleblowing-System. Und im besten Fall gibt es dort ein Einstiegsportal, ne? wo ich weiß, als Anwenderin, da gehe ich hin, wenn ich irgendwas habe, was in Richtung Compliance riecht, und da finde ich alles. Ne? Und in einer perfekten Welt, wir sind schon sehr, sehr nahe dran, ist es dann so, dass ich von einem System ins nächste weitergeführt werde. Ne? Wenn ich anfange, dass ich sage, in der Richtlinie habe ich festgestellt, ja, okay, Einladung über 70 Euro muss ich mir freigeben lassen. Dann klicke ich dort weiter und sage, passt, dann machen wir das doch jetzt und nicht. Ich verbringe dann eine halbe Stunde in einem Prozess, den ich eigentlich ja gar nicht machen will, weil er mich gefühlt aufhält in meinem Business, was ich auch verstehe. Ne?
Du hast jetzt auch noch einen wichtigen Punkt gesagt und das werde ich jetzt nur mal kurz wiederholen. Wenn die Systeme nicht miteinander sprechen und jetzt aus Sicht von Compliance, dann erkenne ich als Organisation ja die Zusammenhänge oft viel zu spät. Ja, also wenn ich da nichts Integriertes habe und mir das zusammenbasteln muss, dann habe ich ja tatsächlich auch einen Nachteil bei der Identifikation von Risiken oder von Schwierigkeiten, die Prozesse eigentlich auch geben. Und das muss ich schon sagen, unsere Rolle als Compliance ist es ja, wirksam zu sein, und wirksam bin ich dann, wenn ich ordentliche Prozesse habe und nicht, wenn die Prozesse das Leben der Kolleginnen und Kollegen erschweren. Oder der Prozess das Leben erschwert. Matthias, du hast das vorhin schon gesagt und wir kommen tatsächlich nicht umhin, über KI zu sprechen. Ja, also der Titel der Folge ist ja digitale Compliance im KI-Zeitalter. KI ist ein Thema, über das alle reden. Das ist ein Thema, man hat ja jetzt schon fast wieder das Gefühl, dass das schon wieder ein alter Hut ist. Ja, also so neu wie und so disruptiv, wie das vor 2 Jahren gewesen ist, ist es zum Teil jetzt ja nicht mehr. Zumindest ist das nicht mehr meine Wahrnehmung. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn man jetzt KI nicht mehr verwendet, dann hat man sowieso den Anschluss verloren. Und ich finde, gerade in der Compliance lässt sich durch KI viel verbessern. Jetzt bist aber du der Experte, was das Thema KI betrifft. Was kann KI in der Compliance tatsächlich sinnvoll verbessern? Und was wird deiner Meinung nach massiv überschätzt?
Im Großen und Ganzen würde ich jetzt eigentlich nur behaupten, dass die KI noch massiv unterschätzt wird. Eigentlich, also es geht mir selbst auch noch so, dass man immer wieder dann auf Prozesse und auf Ideen kommen, wo man sagen, da kommt man doch auch mit KI jetzt etwas machen, oder da kann es uns wirklich weiterhelfen. Die Erfahrung, die wir gemacht haben, wir haben natürlich auch ganz naiv angefangen und haben gesagt, okay, irgendwie, wir müssen uns jetzt mit irgendeinem von diesen großen KI-Modellen integrieren. Was wäre der Klassiker? Na, wir fangen mit einem Chatbot an. Chatbots ist super, das kennen die Leute. Dort liegt aber nicht der große Hebel, meiner Meinung nach. Also der große Hebel liegt eigentlich dort, wo man die KI in die Prozesse mit integriert, wo die KI wirklich versteht, wie der Prozess funktioniert und uns dabei hilft, den voranzutreiben. Mhm. Und wenn das gut gelöst ist und man auf den Standpunkt stelle ich mich heute schon, dass ich sage, das haben wir wahrscheinlich sehr, sehr clever gelöst, dann ist die KI so integriert, dass sie wirklich organisch im Prozess mitarbeitet. Wie verstehen wir das zum Beispiel? Also wenn man wieder das Whistleblowing hernimmt, so eine Whistleblowing-Investigation, die läuft ja nach einem bestimmten Schema ab. Unsere KI ist darauf trainiert, dass sie das versteht, wie dieses Schema funktioniert. Und die KI bietet uns dann immer wieder nächste Schritte an, die ich in einer Investigation machen kann. Das ist natürlich eine sehr sinnvolle Ergänzung, weil ich dort Aufgaben, die eigentlich für mich als Mensch mühsam sind, die kriege ich abgenommen. Ne? Also ich muss nicht recherchieren, in welcher Richtlinie kommt denn das vor. Die Maschine hat einen extrem guten Überblick über die Themen. Ne? Also gerade also wir als Mensch haben ja alle irgendwo einen Bias oder sind in irgendwelchen Themen ein bisschen verhaftet immer. Das heißt, wir schauen uns einen Whistleblower-Case an und denken ja trotzdem, wir kennen gar nicht aus, wir denken in einer Schublade und die KI öffnet uns aber dann vielleicht das Feld breiter und sagt, hey, aber hast diese Perspektive mit betrachtet. Was wir auch sehen im Whistleblowing-Kontext, das haben wir jetzt von ersten Kunden, die das System nutzen, erfahren, dass die KI auch in der Lage ist, zu einem gewissen Grad Emotionen rauszunehmen. Also man muss sich ja vorstellen, es gibt durchaus Whistleblowing-Anwendungen, wo halt belastende Themen daherkommen. Du kennst das sicher auch, wo halt Dinge drinnen stehen, wo man sich beim ersten Lesen denkt, das habe ich heute noch braucht, ne? Und Hinweisgeberinnen schreiben sich da was von der Seele, ne? Und da bringt halt die KI eine Objektivität rein, ne? Das heißt, die kann dann relativ schnell erkennen, um was geht's denn da?
Also
was
eine gewisse Sachlichkeit.
Eine Sachlichkeit rein. Ich würde es nicht sagen, ihr Compliance Officer sollt sich dem nicht annehmen, der emotionalen Seite trotzdem. Aber wenn es jetzt darum geht, dass man sagt, im Arbeitsalltag muss ich schnell erfassen, um was geht's denn da, ist das substanziell ja oder nein, dann ist super, wenn die Emotion einmal raus ist, wo drinnen steht, hey, weiß ich nicht, gegen die Richtlinie wird verstoßen, müssen wir uns anschauen. Und den emotionalen Teil kannst du dann sozusagen geben, wenn du auch bereit bist dafür oder wenn du zum Beispiel ein Interview führst dann mit dieser betroffenen Person.
Weißt du, was mir da einfällt? Die Human in the Loop.
Aber ja. In dem Fall nicht OOP, sondern OUPE.
Ja. Ja. Ja, genau. Der Human in the Loop. Genau, ja.
Das ist sehr gut. Ja, also und das ist eben der Ansatz, den ich versuche zu verfolgen, dass man halt wirklich die KI an diese Punkte setzt, wo es einen Prozess weiterschiebt. Und ich will es jetzt nicht im Detail dann ausbreiten, aber das kann man sich natürlich in jedem Prozess vorstellen. Das kann ich bei einem Freigabeprozess machen, dass ich die KI einbaue und sage, du weißt eigentlich unsere Richtlinien, schau dir den Käse an, mach uns einen Vorschlag. Das kann ich bei Richtlinien einbauen, zu sagen, hey, wir geben da jetzt 10 Richtlinien, sag uns doch, an was wir in diesen 10 Richtlinien als nächstes arbeiten sollen. Also genau an diesem Punkt kann man sie einbauen. Und den Chatbot würde man als Einfallstor halt bei sehr vielen Anwendungen immer drinnen lassen, weil er halt einfach in Wahrheit das ist, was wir jetzt seit 2-3 Jahren gelernt haben, wie man mit einer KI umgeht, nämlich indem man mit ihr chattet. Und das funktioniert auch sehr gut, gerade wenn man wieder das Hinweisgebersystem strapaziere, bei einem sehr großen Case eine schnelle Frage habe, dann müsste man jetzt 30 Dokumente durchlesen. Ist natürlich einfacher, wenn ich da reinschreibe und sage, hey, weiß ich nicht, wann war denn das genau?
Aber du sagst jetzt, du bringst jetzt einen guten Punkt auf, weil jetzt ist natürlich der Chatbot im ersten, wenn ich jetzt so spontan dran denke und wenn ich früher dran gedacht habe, war für mich ein Chatbot immer wie das zweite Google. Ja, ich hole mir dort irgendeine Information, aber aus Sicht eines Anwenders. Das heißt, wenn ich Fragen an die Compliance zum Beispiel hätte, dann stelle ich so eine Frage. Ja, wenn ich nicht weiß, steht das wohl in einer Richtlinie, dann bin ich quasi, würde ich entweder zum Compliance Officer gehen, jetzt könnte ich zum Beispiel den Chatbot verwenden. Jetzt hast du aber gesprochen vom Whistleblowing-System. Ja, das heißt, in Wahrheit ist aber dann der Compliance, dieser Chatbot, und man darf ihn verraten, bei uns bei Loop ist es der Olex. Der Olex ist ja dann in Wahrheit, wie ein Compliance Officer. Das heißt, der Compliance Officer, der Teil meines Teams ist, indem er mich unterstützt bei einer Investigation und somit auch quasi mitarbeitet bei einer Investigation, wo aber ich quasi als Human in the Loop die Endentscheidung habe. Und er ist aber dann auch die Rolle des Compliance Officers, der Kommunikationstätigkeiten übernimmt und Informationstätigkeiten. Das heißt, er arbeitet für mich in meinem Team mit mir mit, unterliegt dann auch dem Need-to-Know-Konzept. Ja, das heißt, das sind dann da drinnen die vertraulichen Elemente. Aber wenn ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin kommt und etwas wissen möchte, generell mit, ich würde gerne dem Kunden XY ein Geschenk geben, dann springt der Oleks in die Rolle des Compliance Officers, der eine Information teilt. Ja, und somit ist es in Wahrheit, weil das ist auch eine Erkenntnis aus vom Dico-Mittelstandstag, dass natürlich eine Herausforderung in der Compliance die mangelnden Ressourcen
richtig, ja.
sind. Ja. Und somit habe ich aber mit dem KI-Compliance-Officer und mit der Digitalisierung eigentlich ein Ressourcenproblem gelöst, weil mir tatsächlich der Olex als Compliance-Officer eine 24/7 Compliance-Officer-Ressource ist, der oder die, ja, Olex kann ja auch weiblich sein, ja, also ist völlig irrelevant, dann die Organisation mit Informationen unterstützt oder befüttert und mich aber als Compliance Officer während meiner eigenen Tätigkeit auch noch unterstützt bei der Erstellung von Fragebögen, bei Freigabeprozessen, bei Einschätzungen, bei der Forensik, bei was auch immer. Ja, also insofern haben wir vielleicht sogar schon ein zusätzliches Ja für Digitalisierung, indem ich sage, bitte ressourcentechnisch ist es definitiv ein Gewinn, wenn die Systeme dann auch mit einer integrierten KI arbeiten, weil nur, dass ich jetzt eine KI drauf tue, ohne dass sie integriert mitgedacht ist, ist auch eine Verfehlung. Ja, das heißt, wenn sie integriert ist, und da komme ich wieder zu dem integrierten Compliance-Management-System, dann macht das einen Sinn und somit hätte ich das Ressourcenthema erledigt. Und budgettechnisch kann man jetzt an dieser Stelle auch sagen, ja, so teuer ist es nicht, ja, dass man sich das als Organisation nicht leisten kann. Der
wird günstiger sein als ein Mensch und ist leichter verfügbar. Das muss man sagen, weil das Recruiting natürlich in dem Bereich
handelt. In Wahrheit hat der Schichten von 24 Stunden.
Genau, also der darf nie einen Betriebsrat gründen, der Olex. Das Thema integriert, das du angesprochen hast, das ist nur sehr gut. Was natürlich eine KI in so einer Lösung drinnen auch wirklich gut macht, ist, dass diese Daten die Plattform nicht verlassen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass die Compliance Officer nicht heute auch schon mit KI arbeiten. Ich habe gerade vor kurzem mit einem Kunden eben genau Olex demonstriert. Die haben gesagt, ja, das ist ja super, weil wir kopieren ja eh aktuell Richtlinien vom System außer und dann in ChatGPT oder wo auch immer hinein, lassen uns dann Sachen zusammenfassen und dann kopieren wir das wieder zurück. Ja, du schnaufst durch. Stellen wir sich vor, das war jetzt keine Richtlinie, sondern das war jetzt ein Hinweisgeber vorhin. Den mal übersetzen lassen, weil das ist ja datenschutzmäßig dann ein Wahnsinn. Ne? Und das ist eben auch in einer integrierten Lösung dann gelöst, dass man eben sagt, okay, erstens gibt es Verträge zwischen der Plattform und dem KI-System und die Daten verlassen in Wahrheit die Verarbeitungsregion in unserem Fall eben nicht.
Darf ich ganz kurz da noch einspringen, weil du jetzt natürlich sagst, die Daten, die verlassen jetzt die Plattform nicht. Jetzt lenken wir natürlich die Compliance Officer und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz stark auf die Compliance Plattform. Ja, und du hast das vorhin gesagt, das ist quasi eine Landingpage, wo alle Systeme aus Sicht der Anwenderin des Anwenders dann auch verfügbar sind. Und ich als Compliance Officer steige auch ganz normal ein. Jetzt, wenn es gerade um das Thema KI geht, weil diese Diskussion, die kenne ich nämlich aus meiner eigenen Praxis. Was ist, wenn die Organisation aber sagt, na Moment, unser führendes KI-System im Unternehmen, mit dem die Kolleginnen und Kollegen arbeiten sollen, ist jetzt zum Beispiel Copilot. Ja, das heißt, in Wahrheit wird die Organisation darauf trainiert, mit Copilot zu arbeiten und Copilot soll sich dann die Informationen oder soll dann die Informationen liefern. Wie schaffe ich denn da die Integration? Oder schaffe ich sie eh nicht? Weil dann habe ich tatsächlich einen Medienbruch wieder.
Naja, dort schafft man Integration auch. Dort sind halt manche unserer Kunden noch nicht so weit, aber wir haben innovative Kunden, mit denen wir genau an dem Thema arbeiten, dass man eben über Agents oder über MCPs dann die Plattform, jetzt in unserem Fall Loop, wieder anbindet an die Organisation. Das heißt, das funktioniert dann im Wesentlichen so, dass, wir können es eben im Namen nennen, dass Copilot einen Agent hat, der versteht, dass er einen Endpunkt hat, der eben sich mit Compliance-Prozessen auskennt. Und dann ist es eben so, dass wenn man in Copilot Fragen stellt, die irgendwie in Richtung Compliance gehen, dann gehen die Fragen weiter eben in unserem Fall an Olex mit korrekter Authentifizierung. Also das heißt, wir wissen dann auch ganz genau, der Martin Reichertseder von der Firma XY stellt jetzt da eine Frage und wir machen die Authentifizierung korrekt und bekommt Antworten zurück. Und wir können dann im Wesentlichen sehr ähnliche Absprungpunkte anbieten, als wie wenn es in unserer eigenen Lösung drinnen wäre. Sprich, keine Ahnung, wenn wir ein Finding in einer Richtlinie hätten, wo Co-Pilot sagt, aha, ja, da habe ich jetzt wirklich eine Richtlinie gefunden, dann können die Nutzerinnen abspringen in unsere Plattform und können sich dann dort die Richtlinie nochmal genauer anschauen. Und das funktioniert natürlich analog mit Hinweisgeberprozessen, mit Freigabeprozessen genauso. Was man schon ein bisschen mitschicken muss, ist, diese Integrationen sind nur eher neu jetzt im technologischen Hinblick. Das heißt, diese Prozesse sind zum Anfang brauchen ein bisschen Anlaufphase, muss man ehrlicherweise sagen. Also das ist so, da muss man dann wirklich auch das Commitment von der IT haben, dass man sagt, da gibt's ein paar Runden an Review, wo man sich wirklich anschaut, hat der Copilot verstanden, was der Compliance Agent kann. Das liegt einfach daran, dass die Terminologien in den Unternehmen teilweise ein bisschen anders sind. Also, weiß ich nicht, das Compliance-System hat einen bestimmten Namen oder das, ja. Das heißt, diese ganze Terminologie muss man irgendwie dem Copilot vorher mal ein bisschen beibringen, dass er versteht, bei welchen Begriffen ist denn dieser Olex-Agent oder der Loop-Agent dann interessant. Okay. Aber vom Ausblick her würde man sagen, das ist wahrscheinlich genau das, wie man in Zukunft mit Compliance-Systemen interagieren wird, dass man nämlich eben den unternehmensweiten Copilot oder wie auch immer das Tool dann heißt, verwendet und einfach dann nur abspringt in die relevanten Systeme.
So, wenn du jetzt Unternehmen einen Rat geben müsstest zur Digitalisierung von Compliance-Prozessen, gibt es einen besonderen Rat, den du geben würdest?
Ja, fangt es heute noch damit an. Also, es ist nicht zu digitalisieren ist keine Option, weil alle anderen werden davonlaufen. Es liegt quasi Effizienz auf der Straße. Fangt es damit an. Und aus meiner Perspektive, ich habe es jetzt natürlich schon oft gemacht und ich kann sagen, es braucht eigentlich dazu nicht viel. Man braucht ein bisschen an Mut dazu, jetzt etwas aufzubrechen und zu verändern, weil natürlich, wenn man jetzt schon einen Prozess hat, der läuft und da hat man ja Herzblut reingesteckt, das verstehe ich auch, dass man das nicht immer sofort aufgeben möchte, wenn Systeme schon auf dem Papier zumindest funktionieren. Aber man braucht ein bisschen Mut, das aufzubrechen. Und man braucht eigentlich jemanden, der sich dann berufen fühlt, diese Compliance-Themen in technische Begriffe zu übersetzen. Also recht viel mehr braucht es dazu nicht. Und beim Übersetzen kann man dann entweder im Haus jemanden finden, der sich berufen fühlt. Man kann zu Beratern gehen, die das sehr gut kennen, oder man kann auch bei uns anrufen. Ich glaube, dass ich es auch recht gut kann. Gibt es eigentlich dann viele Varianten, je nachdem, wie gut man halt selber aufgestellt ist.
Also, was ich mir jetzt mitnehme von dieser Folge, und ich bin ja ein großer Freund von Digitalisierung, aber was ich mir mitnehme ist, Digitalisierung alleine und KI, das wird Compliance nicht retten. Aber gute Prozesse, klare Verantwortlichkeiten und natürlich intelligente, weil integrierte Systeme, die können uns in der Compliance-Organisation und auch in unserer Tätigkeit natürlich in die Lage versetzen, dass wir unsere Compliance-Maßnahmen auch wirklich wirksam steuern können. Und da muss man tatsächlich über Digitalisierung nachdenken und sollte sinnvoll darüber nachdenken. Digitalisierung nur der Digitalisierung wegen machen wir bitte nicht. Ja, bitte immer an die Prozesse denken aufgrund der Wirksamkeit. An integrierte Systeme denken aufgrund der Wirksamkeit. Bitte an KI denken, wenn sie integriert ist, auch aufgrund der Wirksamkeit. Und bei der Partnerauswahl bitte auch daran denken, Praktikerinnen und Praktiker zu nehmen oder Unternehmen zu nehmen, die eine entsprechende Erfahrung haben, weil die verstehen dann die Prozesse und wenn die Prozesse verstanden werden, dann bin ich auch wieder bei der Wirksamkeit. So, lieber Matthias, das war eine gute Reise zum Thema Digitalisierung. Ja, sie war jetzt natürlich an dieser Stelle ein bisschen Loop-lastig. Man darf auch sagen, dieser Podcast wird auch finanziert von Loop. Ja, insofern ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht einmal der Hinweis, was machen denn wir eigentlich, gar nicht so falsch. Ja, aber ich habe es zwischendurch einmal gesagt, es gibt für jedes Unternehmen die richtige Software. Zum Abschluss gibt es ja immer noch ein weiteres wiederkehrendes Element und dieses Element ist Das gibt es sowohl in den Interviewfolgen als auch in den Bootcamp-Folgen. Mit dem einen Unterschied, dass in den Bootcamp-Folgen ich auch etwas sagen darf. Und zwar gibt unser Code of C C-Wort. Compliance in einem Wort. Lieber Matthias, was ist dein Wort für Compliance heute?
Meins ist Olex.
Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das nehme ich definitiv. Ja. Mein Wort ist Wirkung. So, dann haben wir Olex und Wirkung. Ich bedanke mich recht herzlich, lieber Matthias. Danke, dass du zum dritten Mal bei uns gewesen bist oder bei mir gewesen bist, weil bei uns ist eh uns, ja, also bei mir im Podcast gewesen bist. Wie immer ein Volksfest mit dem einzigen Minus vielleicht, dass dieses Getränk jetzt nicht das hat mir jetzt nicht so geschmeckt und
bleibt mehr für mich.
Bleibt mehr für dich, völlig richtig, aber es ist, Geschmäcker sind verschieden. Das zeigt auch, wie bunt die Compliance ist, wie bunt wir Menschen sind, also in diesem Zusammenhang, aber dennoch nochmal danke. So viel generell auch nochmal dazu und vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Folge jetzt gefallen hat, wenn Ihnen Code of C generell gefällt, dann freue ich mich und natürlich der Matthias auch über eine positive Bewertung auf der von Ihnen genutzten Podcast-Plattform. Aktivieren Sie die Glocke auf Spotify, folgen Sie dem Podcast mir, Matthias und Loop bitte gerne auf LinkedIn und auf Instagram. Wenn Sie darüber hinaus Fragen zur Software von Loop haben, dann einfach unter www.loop.at Kontakt mit uns aufnehmen. Unser Versprechen ist immer aus der Praxis für die Praxis. Die Infos hierzu gibt's natürlich in den Shownotes. Und mir bleibt nur zu sagen, bis zur nächsten Folge, bleiben Sie compliant, bleiben Sie vor allem ein guter Mensch. Ihr Martin Reichezeller.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.